Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Megafon, dem neuen Podcast der Seebrücke Köln. Hallo Elisa.
Hallo Johanna, schön, dass wir hier sind.
Ja, also Johanna und Elisa, wir zwei sind aktiv bei der Lokalgruppe Köln von der Seebrücke und wir haben uns vorgenommen, ab jetzt regelmäßig, aber in unregelmäßigen Abständen, euch über die Themen Flucht und Migration zu informieren und uns hier darüber auszutauschen. Und wir werden schauen, wie regelmäßig und häufig wir das schaffen. Aber wir sind sehr motiviert und gespannt, wie euch das gefällt.
Auf jeden Fall. Wir machen das auch gerade so zum ersten Mal. Wir haben als Lokalgruppe Köln ja in den letzten Jahren schon immer wieder Radiobeiträge gemacht. Daraus ist die Idee so ein bisschen entstanden. Wir haben durch diesen freien Lokalrundfunk Köln, so heißt das, ne? FLOC, hatten wir die Möglichkeit, Radiosendungen zu produzieren.
Genau, das ist im Rahmen von Bürgerfunk. Das müssen Radiosender anbieten, dass auch die Zivilbevölkerung Sendungen produzieren kann. Und wir haben das in unregelmäßigen Abständen gemacht. Das war dann bei Radio Köln zu hören. Und wen es interessiert, unsere Sendungen sind auch auf unserem Soundcloud-Kanal nachzuhören.
Genau, und daraus haben wir uns dann gedacht, damit auch noch mehr Leute vielleicht uns hören. Soundcloud ist vielleicht jetzt nicht so der gängige Streaming-Dienst, dass wir einen Podcast aufziehen, ja, wovon das hier gerade die erste Folge ist. Und dann können wir das hoffentlich zukünftig, werden wir dann mehr gehört und man kann uns dann auf den gängigen Streaming-Diensten hören, verrückterweise.
Sagt es weiter, wenn es euch gefällt.
Genau. Genau, so das so ein bisschen zum Hintergrund, würde ich sagen. Jetzt haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir den Podcast aufziehen wollen, beziehungsweise wie wir den gliedern wollen. Ne? Wir hatten uns überlegt, in drei Kategorien zu gehen.
Ja. Ne? Als erste Kategorie haben wir uns überlegt, dass wir über die aktuelle Lage sprechen, also was im politischen Kontext gerade zum Themenbereich Flucht und Migration so ansteht.
Und genau, der zweite Punkt ist dann so, haben wir jetzt einfach mal Thema des Tages genannt. Das ist dann so, da blicken oder wir geben den Fokus auf ein Thema, über das wir dann konkret sprechen.
Genau. Und unser heutiges Thema ist erstmal die Vorstellung der Seebrücke Köln beziehungsweise der Seebrücke als Bewegung und unserer Arbeit als Lokalgruppe.
Sehr gut. Und genau, die letzte Kategorie haben wir jetzt mal genannt, Narrative und Gegennarrative. Da versuchen wir immer verschiedene Floskeln, Wörter herauszugreifen, die gerade genutzt werden von PolitikerInnen oder anderen VertreterInnen, die in der Öffentlichkeit zu hören sind. Und dann das Thema widerlegen, weil da oft Begriffe genutzt werden, die falsch sind.
Ja, oder die Themen werden bewusst aus einer Perspektive, aus einem Blickwinkel betrachtet.
Genau.
Und werden auch auf eine Art und Weise betrachtet, dass es Unsicherheit, auch Ängste schürt, dass Gefahren herausgestellt werden und es werden eben nicht unterschiedliche und differenzierte Blickwinkel berücksichtigt. Mhm. Und darum ist es wichtig, zu so populistischen Erzählungen im Zusammenhang von Flucht und Migration eben auch solidarische Gegenerzählungen anzubieten, die genauso wichtig und genauso wahr sind und vielfach sehr viel wahrer, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt kein Gehör finden oder zu wenig Gehör finden.
Genau, ein Beispiel wäre der Begriff illegale Migration.
Es wird immer der Begriff verwendet und es wird dabei nicht berücksichtigt, dass es das Grundrecht gibt, in einem Land Asyl zu beantragen. Und wenn man eine Grenze übertritt Und um Asyl in dem Land zu beantragen, dann gilt das nicht als strafbar. Dann ist das keine Straftat. Es wird aber immer so getan, als wäre der Grenzübertritt
illegal.
Ja, als wäre das illegal und das ist faktisch falsch.
Ja.
Gemäß den Menschenrechten und der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es eben diese Rechte und im politischen Diskurs wird es überhaupt nicht berücksichtigt. Und es wird eben immer, werden die Menschen auf der Flucht pauschal kriminalisiert und es werden die Beweggründe und eben das Recht auf Asyl überhaupt nicht berücksichtigt.
Genau, sehr gut. Hast du auch gleich schon mal erklärt, so ein Beispiel. Genau, dann würde ich sagen, wir starten mit diesen genannten Kategorien. Das heißt, wir haben das Thema politische Lage, was passiert auf dem Mittelmeer. Da tragen wir zusammen, was ist so in der letzten Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, passiert. Was waren so herausstechende Themen? Und das hat jetzt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit unbedingt, sondern es geht so ein bisschen darum, ein Gefühl zu erlangen, wie ist gerade die Lage politisch und damit wir uns so ein bisschen auf dem gleichen Ausgangspunkt befinden und daraufhin dann sagen können, was tun wir jetzt als Lokalgruppe. Deswegen haben wir das so ein bisschen gestartet, um zu sehen, was ist eben gerade und wozu kann man dann eine Aktion machen. Und ich finde, das passt jetzt auch hier ganz gut in den Podcast, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was tut sich gerade politisch, wenn man sich auch gerade nicht informiert hat, dann können wir hier so versuchen, ein bisschen das zu sammeln. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und dann gehen wir in das nächste Thema.
Genau, und aktuell in Deutschland ist das beherrschende Thema im politischen Kontext, sind natürlich die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD. Und die vorangegangenen Sondierungspapiere und wir haben uns da in Bezug auf das Thema Migration einige Sachen angeschaut und ja, sind ehrlich gesagt ziemlich erschüttert über die Inhalte, wenn man das unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten betrachtet.
Ja, wir haben eben gesehen, dass ja, durch diese Forderungen, die da oder die Ideen, die da in den Papieren stehen, es werden da Menschenrechte eingeschränkt und aber auch Recht einfach ignoriert. Es wird gesagt, Menschen müssen an der Grenze von Deutschland abgewiesen werden und das ist eigentlich nach europäischem Recht gar nicht erlaubt, weil wir hier in der EU sind und da können nicht innerhalb der EU die Grenzen zugemacht werden und da Menschen abgewiesen werden.
Ja, und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch sagen, ne, die EU ist ein Zusammenschluss von Ländern, der viele Vorteile und viele Rechte, freier Handel, freies Reisen eigentlich zusagt. Und natürlich gehören dazu auch gemeinsame Verantwortungen. Und gerade im Zusammenhang mit Flucht und Migration ist ein ganz großes Problem, dass das eben nicht als gemeinsame Verantwortung betrachtet wird.
Ja.
Und viele Länder versuchen, sich da aus der Verantwortung zu stehlen und letzten Endes die Länder mit europäischen Außengrenzen damit auch allein gelassen werden. Und
ja, gerade Deutschland hat es da ja, ich sag mal in Anführungszeichen, hier relativ leicht, weil wir nicht an einer europäischen Außengrenze sind. Das heißt, die Menschen, die flüchten, müssen vorher durch andere Länder durchreisen. Und so kann sich Deutschland da immer ein bisschen zurücklegen und sagen, hier ist ja nicht das Land, wo zuerst der Grenzübertritt stattgefunden hat. Aber genau, wie du sagst, Europa, die EU sieht sich eigentlich als eine Einheit an und muss sich auch gegenseitig unterstützen.
Genau, und diese Vereinbarung, dass der Asylantrag in dem Land gestellt werden muss, dass in dem das erste Mal europäischer Boden betreten wurde, das ist dieses sogenannte Dublin-III-Abkommen, das ist von Grund auf unsolidarisch und funktioniert faktisch nicht.
Ja.
Es ist natürlich total unfair, wenn Länder wie Deutschland sich da aus der Verantwortung stehlen und sagen, wir sind nicht zuständig und die Verantwortung im Grunde an die Länder an den Außengrenzen abgeben wollen.
Ja, und so sieht es ja gerade in den Sondierungspapieren aus, als würde unsere zukünftige Bundesregierung das noch vermehrt machen wollen.
Also das ist, wenn man auf Deutschland guckt, ist das zur aktuellen Lage ein sehr beherrschendes Thema. Und wenn man dann mal den Blick auf das Mittelmeer gilt als gefährlichste Fluchtroute der Welt. Wenn man da hinguckt, dann muss man sagen, dass jetzt zum Stand, wir nehmen Ende März auf, dass im Jahr 2025 im gesamten Mittelmeer schon mindestens 343 Menschen gestorben sind oder als vermisst gelten. Das bedeutet, wenn man sich das bewusst macht, dass innerhalb dieses Jahres durchschnittlich jeden Tag 3 bis 4 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind.
Genau, das sind die offiziellen IOM-Zahlen, also von der International Organization of Migration, die von der EU finanziert ist.
Und die Dunkelziffer wird noch deutlich höher sein. Und man muss sagen, medial findet es überhaupt nicht statt. Es ist ein wirklich massenhaftes Sterben und es findet medial nicht statt. Es ist überhaupt nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, weder in Deutschland noch insgesamt in der EU. Oder es werden auch bewusst und gewollt die Augen davor verschlossen.
Das glaube ich auch. Also man hat es ja auch im Wahlkampf gemerkt, der ja hier noch nicht so lange zurückliegt, dass das Thema zwar beherrschend war, der Migration, aber gar nicht darauf geschaut wurde, was ist denn, warum flüchten die Menschen, wie flüchten sie und was sind deren Schicksale, wie viele Menschen, hast du gerade gesagt, werden schon vermisst oder sind auch sogar gestorben dieses Jahr. Also diese Themen, obwohl das Thema Migration im Wahlkampf da war, wurden diese Themen ausgespart. Das sehe ich als sehr kritisch an, weil dadurch die Menschen ja auch nicht so als Menschen gesehen werden, sondern mehr als dieses Thema der Migration und mehr die Angst geschürt wird.
Ja. Ja, insgesamt muss man sagen, ne, die EU und eben auch Deutschland schottet sich immer weiter ab. Und so dass besonders die Fluchtrouten aus Krisenregionen immer stärker versperrt sind. Also Polen hat zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, das die Abweisung von Personen auf der Flucht an den Staatsgrenzen möglich macht. Und das bedeutet konkret eine Aussetzung des Asylrechts für 60 Tage. Das ist mit europäischem Recht nicht vereinbar. Es wird trotzdem so ein Gesetz verabschiedet.
Eigentlich sollte das gar nicht gehen oder es sollte ja krasse Einschränkungen geben, sollte Sanktionen dafür geben, dass das Recht ignoriert wird. Genauso wie Deutschland das ja jetzt auch machen möchte.
Ja.
Okay, ja, wir haben einen Einblick bekommen, was gerade politisch los ist, wie das Thema Migration in Deutschland gerade besprochen wird. Dann würde ich sagen, wir sind auf einer gleichen Ausgangsbasis und gehen zum zweiten Thema über. Das wäre das Thema des Tages und wie du gerade schon gesagt hast, ist das Thema dieses Mal, weil es ja auch unsere erste Aufnahme ist, so ein bisschen wer ist die Seebrücke als Gesamtorganisation, aber auch wer ist die Seebrücke Köln, in der wir ja beide aktiv sind. Und genau, da du ich würde sagen, mit hier bist und prädestiniert dazu bist, darüber zu sprechen, frage ich dich jetzt einfach mal, seit wann gibt es denn die Seebrücke, aber vielleicht auch die Seebrücke Köln und warum hat sie sich gegründet?
Ja, also die Seebrücke als Bewegung ist im Juni 2018 entstanden in Berlin in Reaktion darauf, dass das Rettungsschiff Lifeline von der Dresdner Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline, das ist mit 234 Menschen an Bord tagelang auf hoher See gewesen und durfte in keinem europäischen Hafen anlegen, obwohl bereits mehrere Städte und Länder angeboten hatten, die Menschen von der Lifeline aufzunehmen. Und dann haben einige AktivistInnen in Berlin sich irgendwie zusammengefunden und wollten eben sich mit Menschen auf der Flucht und mit den zivilen SeenotretterInnen solidarisieren und sich gegen diese Abschottungshaltung der EU positionieren. Und so ist die Idee der Seebrücke entstanden. Im Sommer 2018 war tatsächlich die Situation im Mittelmeer medial relativ präsent. Es gab sehr, sehr viele Demos in unterschiedlichen Städten. Und so auch in Köln, das wurde damals in Köln noch von der Initiative Köln gegen Rechts initiiert. Mhm. Und nach so einem Infotreffen haben sich ein paar Menschen zusammengefunden Ende Juli 2018 und haben die Lokalgruppe Köln, also von der Seebrücke, gegründet. Und am Anfang August 2018 hat dann das erste Mal im Rahmen von einem bundesweiten Aktionstag auch in Köln eine Aktion stattgefunden mit diesem Seebrücke-Framing, mit der Farbe Orange, die lehnt sich an die Farbe der Rettungswesten auf See. Und so ist das entstanden. Und ich selbst bin im September zur Seebrücke Köln gekommen, also im September 2018, und bin seitdem dabei.
Also fast Gründungsmitglied, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Fast.
Ja, aber
nicht ganz, aber fast.
Ja, auf jeden Fall Respekt, dass du schon so lange dabei bist und immer noch aktiv bist. Das ist natürlich auch ganz schön Arbeit und kräftezehrend. Und
wie lange bist du denn schon dabei, Elisa?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Du warst auf jeden Fall bei meinem ersten Treffen dabei. Du hast mich quasi eingeführt in die Seebrücke. Wann war das? Ich sage Anfang 2020 oder 21.
Ich glaube, mir fällt es jetzt ein, das war im Sommer 2020. Die erste schlimme Corona-Welle war überstanden.
Stimmt, ja, du hast recht. Wahnsinn.
Ja. Ja, was machen wir denn bei der Seebrücke Köln?
Ja, was machen wir? Wir organisieren Demos, Kundgebungen, Mahnwachen, Veranstaltungen, Lesungen oder auch Podiumsdiskussionen. Veranstaltungsreihen haben wir auch schon durchgeführt. Wir sind natürlich auf Social Media am aktivsten, würde ich jetzt mal sagen. Wir informieren dort auf Social Media über aktuelle Themen, wie jetzt gerade als Beispiel die Sondierungsgespräche oder aber auch bei Mahnwachen, bei Infoständen informieren wir die Menschen auch vor Ort in der Stadt.
Genau, und das Ziel ist so ein bisschen, dass dieses Thema, die Situation im Mittelmeer an den europäischen Außengrenzen und auch diese populistischen Narrative im politischen Kontext ins Bewusstsein zu rufen, damit es nicht so in Vergessenheit gerät. Und wir wollen eben auch das Augenmerk darauf legen, wie die Lage von hilfesuchenden Menschen auf der Flucht tatsächlich ist und darauf hinweisen, dass eben diesen Menschen oft ein Umgang gepflegt wird,
der
vielfach grundlegende Menschenrechte und Landes- und EU-Gesetze missachtet. Und das wissen viele Menschen einfach gar nicht. Und das finden wir wirklich, ich habe das, bevor ich zur Seebrücke gekommen bin, habe ich mich da auch nicht so differenziert mit beschäftigt und habe das nicht gewusst. Und ich finde das total schockierend, dass mit Wissen und Wollen im politischen Kontext auf deutscher Ebene und auf EU-Ebene Gesetze missachtet werden.
Ja.
Und Menschen bewusst rassistisch diskriminiert, ausgegrenzt und einfach grauenhaft behandelt werden.
Und tatsächlich ja nicht mal im Geheimen, obwohl es viele Menschen nicht wissen, weil es vielleicht medial nicht so dargestellt wird oder so präsent ist, ist es aber nicht geheim. Es ist allgemein bekannt. Es gibt Studien, es gibt Anfragen mit Antworten, es gibt Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen, Befragungen, die alle sagen, die Menschen, die auf der Flucht sind, die werden misshandelt, die erfahren ganz schlimme Sachen, sondern auch in der EU, auch bei der Ankunft in der EU. Ein Beispiel, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ne, im Vorgang, ist ja auch, als damals die Grenze von der Türkei geöffnet wurde. Da
genau, das war, ich glaube, im März 2020. Und da wurde einseitig von der Türkei aus verkündet, dass die Grenze zur EU geöffnet sei. Viele Menschen haben sich dann auf den Weg dahin gemacht, ganz hoffnungsvoll. Und dann ist von griechischen Sicherheitsbeamten also massiv dagegen vorgegangen, teilweise auch mit scharfer Munition. Das heißt, es ist auf flüchtende Menschen geschossen worden. Und mich hat das damals wahnsinnig schockiert, dass das in der EU möglich ist. Ich habe damals zum ersten Mal bei einer Demo eine Rede gehalten und ich fand das so schockierend und aufwühlend, dass ich tatsächlich am Schluss in Tränen ausgebrochen bin, weil ich wirklich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich habe immer gedacht, die EU ist ein rechtsstaatliches Gebiet und mit was für einer Rücksichtslosigkeit und Ignoranz da vorgegangen wurde und eben wirklich geschossen wurde, das hat mich wahnsinnig schockiert. Und das ist leider an den Außengrenzen an der Tagesordnung.
Ja, man hört das viel auch zu der Grenze nach Rumänien, an ganz vielen Grenzen, natürlich an den Grenzen, wo das Meer ist, da kennen wir die Themen der Schlepper und auch, dass die Küstenwache da Pushbacks macht.
Ja, Pushback, das bedeutet, dass Menschen, die auf dem Schiff ankommen oder überhaupt, ein Pushback ist, wenn eine Grenze übertreten wurde, dann ist es völkerrechtlich nicht erlaubt, die Menschen über diese Grenze zurückzuschieben. Und es wird faktisch immer wieder gemacht.
Genau, und das ist alles, ja, das wissen wir alles und trotzdem wird es weiterhin gemacht. Es gibt Demos, wir informieren andere, ganz viele andere Organisationen gibt es ja auch, die sich dem Thema verschrieben haben, die darüber noch vielleicht mehr informieren, die auch vor Ort sind, die darüber auch Videoaufnahmen und so teilen und trotzdem steht es weiterhin an der Tagesordnung.
Ja,
jetzt haben wir dazu ein bisschen ausgeholt. Was sind denn so vielleicht Aktionen von uns oder jetzt von der Lokalgruppe Köln, die so in den letzten Jahren stattgefunden haben, die dir jetzt vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind, aus welchen Gründen auch immer?
Ja, also ne, wir hatten natürlich viele Demos, Mahnwachen und so weiter. Eine Aktion hatten wir mal, also 2019 fand in Dortmund der Evangelische Kirchentag statt und da sind so ganz große Banner entstanden, auf denen die Namen von Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, von KirchentagsbesucherInnen aufgeschrieben wurden. Und das waren wirklich riesige Banner. Und wir haben die im Dezember erst an einem und dann an einem anderen Kirchturm aufgehängt unter dem Stichwort jeder Mensch hat einen Namen, dass eben diese Menschen in Hoffnung auf ein besseres, sicheres Leben große Risiken in Kauf genommen haben und die eben ihr Leben verloren haben, dass die nicht nur als Zahlen im Bewusstsein sind, sondern dass man sich bewusst macht, dass es eben Menschen und einzelne Schicksale sind. Und das wurde mit diesen Bannern so ein bisschen versucht zu dokumentieren. Da waren wirklich tausende Namen drauf. Und diese Banner hingen an zwei Kirchtürmen. Und
das ist ja auch schön, weil damit ja auch das so ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen wird, dass nicht nur Menschen, die sich jetzt bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, das zu sehen oder zu hören bekommen, sondern dass man das vielleicht im Vorbeigehen sieht und sich darüber nochmal Gedanken macht, was ist mit den Menschen, wer sind diese Menschen?
Genau.
Schön, ja. Genau, was... Hast du noch ein Beispiel?
Ja, also wir haben auch mal eine Mahnwache veranstaltet vor dem Dom. Da haben wir PassantInnen aufgefordert, ihre Forderungen an die EU oder an die deutsche Politik aufzuschreiben. Und das war ganz, ganz bewegend, wie viel Empathie und Solidarität daraus sprach. Und sowas ist ganz ermutigend, weil es eben deutlich macht, dass manche Menschen da durchaus sich dessen bewusst sind, dass Menschen nicht ohne Grund große Risiken eingehen und dass es eben Stimmen in der Bevölkerung sowohl in Deutschland als auch in europäischen Ländern gibt, die eine solidarische Politik fordern und eine Beachtung der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention.
Auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so aktiv sind, weiß ich nicht, beispielsweise in der Seebrücke oder anderen Organisationen, aber die halt trotzdem sehen, wie mit den Menschen umgegangen wird, das ist nicht richtig und die Menschenrechte müssen hier weiter beachtet werden. Also das ist immer sehr ermutigend, wenn man sieht, dass doch sehr viele Menschen so denken. Ne? Ich habe das Gefühl manchmal, man ist allein oder man hat das Gefühl, man ist alleine und Einzelkämpferin. Gerade wenn man so vielleicht gewisse politische Gruppen hört, aber dem ist zum Glück dann nicht so.
Ja. Ja, eine andere brisante Erinnerung war, da haben wir relativ spontan eine Demo veranstaltet nach dem verheerenden Brand im Camp Moria.
Ah, da erinnere ich mich auch noch.
Genau, und wir hatten erst mal 200 Menschen angemeldet und dann wurden es immer mehr Anmeldungen über Facebook und dann waren wir irgendwann über 1000 und das war wirklich von einem Tag auf den anderen. Das war irgendwie ganz ganz aufregend und also solche dramatischen Ereignisse, die dann eben auch medialen Widerhall haben, die mobilisieren dann eben auch Menschen und bringen die Menschen auf die Straße, weil das eben dann so drastisch ist, dass ja, dass das nicht ignoriert werden kann.
Ja.
Aber die alltäglichen Dramen und Tragiken und Schicksale, die stattfinden, die finden eben kaum Widerhall und sind eben überhaupt nicht im Bewusstsein der Mehrheit.
Genau, was noch so ein Großereignis war, würde ich mal sagen, war Anfang 24 waren noch die Aufdeckungen oder die Korrektivrecherchen, wo aufgedeckt wurde, was eine gewisse Partei für Pläne hat. Da war ja auch ganz viel Resonanz dann, was man auch auf der Straße gemerkt hat.
Ja, da gab es ja wahnsinnig viele Demos gegen rechts, so auch in Köln. Und zwei Aktivistinnen aus unserer Lokalgruppe haben damals bei einer wirklich riesigen Demo mit Zehntausenden von Menschen in Köln haben eine sehr, sehr kämpferische Rede gehalten und haben darauf hingewiesen, dass eben nicht nur diese eine Partei, wir wollen die gar nicht beim Namen nennen, aber dass nicht nur die Partei, die in den Korrektivrecherchen besonders prominent benannt wurde, sondern auch andere sogenannte demokratische Parteien ähnliche Positionen, vielleicht etwas weniger radikal, aber ähnliche Positionen vertreten. Und es wurde darauf hingewiesen, dass man eben diese Politik nicht verhindert, indem man die gleiche Politik macht.
Genau, und das war ja Anfang 24, wurde ja gefordert, macht nicht die gleiche Politik von ihr demokratischen Parteien. Und jetzt war Anfang 25, ein Jahr später, der Wahlkampf. Und wir haben gesehen, es wurde tatsächlich ganz, ganz viel aufgegriffen.
Ja.
Von CDU, von SPD tatsächlich, aber auch ein wenig. Sodass man sagen kann, ja, wir haben das schon ein Jahr vorher so gefordert. Und es hat sich aber tatsächlich leider eher verschlimmert.
Genau, und von daher muss man sagen, dass über die Jahre tatsächlich der Fokus der Seebrücke als Bewegung sich so ein bisschen, ja, nicht wirklich verschoben, aber breiter ausgerichtet hat. Also natürlich gucken wir immer noch auf die unhaltbaren Zustände im Mittelmeer, auf die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung. Aber der Fokus geht eben insgesamt breiter darauf, dass die Abschottung der europäischen Länder immer weiter voranschreitet und eben diese rechten und rassistischen Narrative, die Gegebenheiten sehr verallgemeinert darstellen.
Ich weiß total, was du meinst, weil die Seebrücke heißt ja auch Seebrücke, eine Brücke über See bzw. übers Meer. Wir haben auch damals viel mehr immer aufs Mittelmeer geguckt, wie viele Menschen sind angekommen, was ist gerade mit den zivilen Seenotrettungsschiffen, die ja unterwegs sind, sind die gerade festgesetzt? Das sind ja alles Themen, die wir am Anfang tatsächlich viel mehr beleuchtet haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Grenze rückt so ein bisschen näher und wir müssen hier viel mehr auch gucken, was passiert innerhalb Deutschlands, was passiert an den Grenzen Deutschlands, weil hier ja sehr viel populistische Narrative genutzt werden und es hier in der Gesellschaft auch mittlerweile ein anderes Standing hat.
Ja, und unsere Vision oder unser Ziel ist eben eine solidarische Gesellschaft. Und dafür wollen wir uns stark machen. Und so gesehen arbeitet die Seebrücke hin auf eine Zukunft, in der alle Menschen das Recht haben, sicher zu fliehen und zu migrieren, anzukommen und da zu bleiben und zu leben, wo sie das wollen. Und das eint so die Arbeit der unterschiedlichen Lokalgruppen. Und wenn einzelne Lokalgruppen den Fokus ein bisschen anders setzen, aber es werden so flucht- und migrationspolitische Entwicklungen beleuchtet auf Kommunalebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und eben auch auf EU-Ebene. Das wird kritisch eingeordnet und so rassistische Gedanken und rassistische Positionierungen werden aufgezeigt und darauf hingewiesen, wie ungerecht und einseitig das ist. Und wir wollen eben diesen dominanten Erzählungen um Flucht und Migration eine solidarische Erzählung entgegensetzen und versuchen in dem Zusammenhang eben die Zivilgesellschaft zu sensibilisieren. Und wir diskutieren über diese Themen, streiten, protestieren, setzen uns ein für sichere Fluchtwege und ein Ende der Gewalt an den europäischen Außengrenzen und natürlich auch ein Ende der Gewalt an den deutschen Außengrenzen, wenn man jetzt an die neuesten Entwicklungen denkt. Und wir richten uns auch ganz entschieden gegen Abschiebungen.
Ja, sehr gut. Genau, das ist das Ziel der Seebrücke. Das sind so unsere Überzeugungen, unsere Werte. Und jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, wir haben bisher über die, ich sag mal, die große Seebrücke, die Organisation gesprochen und die Seebrücke Köln. Aber es gibt ja noch ganz viele andere. Ne? Es gibt ganz viele Lokalgruppen, die, ich würde mal sagen, vor allem in Deutschland aktiv sind.
Ja, also es gibt über 180 Lokalgruppen, überwiegend im deutschsprachigen Raum. Und die sind eben auf unterschiedliche Art aktiv. Manche machen alle zwei Wochen Mahnwachen, jede Woche ein Flashmob, veranstalten Demos.
Arbeiten, Informationen auf, ne? Es gibt alle Möglichkeiten. Genau. Und das halt besonders jetzt über Deutschland verteilt. Das heißt, wenn jetzt jemand interessiert ist oder sagt, oh, genau das, was ihr gerade so gesagt habt, das sind auch meine Überzeugungen, sehe ich auch. Und mit der politischen Entwicklung würde ich jetzt gerne vielleicht auch aktiv werden. Können wir euch nur ermutigen, auch Teil der Organisation zu werden und bei euch in der Nähe zu vielleicht dem nächsten Lokalgruppe-Treffen zu gehen.
Ja, und ne, wer da gerade nicht die Kapazitäten hat, der kann natürlich auch der Seebrücke Köln oder auch anderen Lokalgruppen auf den Social-Media-Kanälen folgen. Und es lohnt sich auch, sich da unterschiedliche Lokalgruppen anzugucken, weil es eben unterschiedliche Aspekte und Blickwinkel gibt. Es ist sehr, sehr informativ und es ist ganz beeindruckend, wie viel Aktivismus da wirklich stattfindet und wie informativ das wirklich ist. Aber wer sich eben aktiv einbringen möchte, der kann das eben auch in den einzelnen Lokalgruppen tun. Und
gerne kann man aber natürlich auch spenden, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Auf der Homepage der Seebrücke findet man auch das Spendenkonto. Und
die Bewegung ist natürlich auf Förderung angewiesen, denn wir sind ja nicht irgendwie anderweitig finanziert. Also es läuft alles spendenbasiert. Und
wir können uns von den Spenden Technik leisten, womit wir dann eine Demo machen oder Material verteilen oder so.
Aber eben auch die Organisation von Veranstaltungen. Das ist, ne, auch wenn man ExpertInnen zu Themen einlädt, zu Lesungen einlädt oder zu Podiumsdiskussionen oder auch Konzerte veranstaltet oder so, ne, natürlich braucht es dafür auch Geld, um sowas zu ermöglichen und um mit kompetenten Menschen zu sprechen, denn ja.
Genau, und jetzt habt ihr gehört, es gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, euch zu engagieren, wenn ihr dazu Lust habt, nach unseren Ausführungen heute.
Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns.
Auf jeden Fall. Ja, super. Genau, ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zu unserem dritten und auch letzten, zu unserer letzten Kategorie heute. Das Thema Narrative und Gegennarrative. Wir haben gesagt, hier in der Kategorie möchten wir so ein bisschen bestimmte Begriffe aufgreifen, also vielleicht aber nochmal zum Hintergrund, ein Narrativ. Damit meinen wir eben, wie über ein Thema gesprochen wird, um aber auch eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Das kennt man jetzt vor allem in den letzten Jahren, wenn man sagt, das ist eine sehr populistische Erzählweise. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile allen ein Begriff. Und das wird von rechten PolitikerInnen genutzt, um hier durch bestimmte Worte, aber auch Erzählweisen eine Botschaft zu senden, sodass das vielleicht auch ein bestimmtes Gefühl in einem auslöst, wie wir es gerade schon gesagt haben, illegale Migration. Das klingt ja auch schon mal nicht richtig. Und genau das Thema wollen wir hier aufgreifen.
Ja, wenn man sich wirklich politische Debatten aus um 2015 anguckt, da war im Bundestag die Empörung groß über bestimmte Begrifflichkeiten, die eine dann neue Partei gebraucht hat. Und viele dieser Begrifflichkeiten werden heute von fast allen Parteien ganz selbstverständlich verwendet. Das heißt, die Art, über ein Thema zu sprechen, hat sich immer weiter nach rechts verschoben und benutzt diese Bilder, die vor 5 bis 10 Jahren absolut schockierend und menschenverachtend empfunden wurden. Und das gehört heutzutage im politischen Kontext zum ganz selbstverständlichen Sprachgebrauch. Das ist wirklich erschreckend, wenn man sich das so bewusst macht.
Genau, und um jetzt was Aktuelles zu nehmen, haben wir uns die Sondierungspapiere nochmal angeschaut. Da haben wir gerade schon gesagt, dass da Sachen drin stehen, die eigentlich mit europäischem oder nationalem Recht nicht übereingehen. Also eigentlich so nicht durchführbar sein sollten. Sie werden nun trotzdem in den Sondierungspapieren genannt. Das Beispiel Menschen an deutschen Grenzen zurückweisen, haben wir gesagt. Aber auch, dass die anwaltliche Vertretung für Menschen, die in Abschiebehaft kommen soll, soll abgeschafft werden, was eigentlich total sinnvoll ist, weil in den letzten Jahren hat man gesehen, um die 50% der Fälle, wo dann ein Anwalt oder eine Anwältin da geholfen hat, war unzulässig. Ein weiterer Punkt sind Abschiebungen, die zukünftig vermehrt stattfinden sollen. Das betrifft auch Abschiebungen nach Afghanistan oder Syrien. Und da steht dann, diese Abschiebungen sollen beginnen mit Straftätern und Gefährdern. Jetzt fragen wir uns, was sind denn hier Straftäter und Gefährder zum einen? Wer sind diese Menschen? Weil das, finde ich, ist ein sehr schwammiger Begriff, Gefährder.
Ja, und von PolitikerInnen wird immer wieder so getan, als wären das alles eben nur Menschen, die wirklich schwere und schwerste Straftaten begangen haben. Und natürlich ist uns bewusst, dass es das gibt, wobei man auch die Frage stellen muss, ob es okay ist, solche Menschen dann in ein Land abzuschieben und mit dem Risiko, dass sie da Straftaten begehen. Also ich finde, eine Straftat, die in Deutschland begangen wurde, die muss unbedingt rechtlich geprüft werden in einem rechtsstaatlichen Verfahren und dann muss die auch angemessen bestraft werden. Absolut. Aber ich finde, zu sagen, solche gewaltbereiten Menschen, die werden abgeschoben und wenn das in anderen Ländern stattfindet, ist nicht unsere Sache, ist uns total egal. Das ist so ein unmenschlicher Ansatz. Und
genau, und vielleicht gibt es ja auch in den Ländern, wo sie dann abgeschoben werden, gerade nicht die Kapazitäten für die rechtsstaatlichen Verfahren und dort sind sie dann vielleicht.
Oder es gibt keine rechtsstaatlichen Verfahren.
Oder so und kommen dann dort nicht in Haft und sind dann dort für die Menschen vor Ort eine Gefährdung, was natürlich auf gar keinen Fall so sein sollte. Das heißt, zum einen sollte man diese Menschen nicht einfach wegschicken und zu sagen, uns ist es dann egal, was sie woanders machen. Und zum anderen, wie du sagst, was sind diese Straftaten, weswegen Menschen abgeschoben werden sollen? Carsten Linnemann von der CDU hat beispielsweise gesagt, er will Menschen abschieben, nachdem sie 2-mal ohne Führerschein gefahren sind oder einen Ladendiebstahl begangen haben. Das sehe ich jetzt nicht als so eine krasse Straftat. Das hat vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört, auch in der Jugend mal gemacht. Also das sind schon sehr unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Strafen, die hier aber mit der gleichen Folge, also einer Abschiebung, begegnet werden. Und das ist eigentlich nicht so auf eine Ebene zu setzen.
Ja. Und es wird so getan, also das wird eben nicht so benannt. Es wird so getan, als wären das alles für die Allgemeinheit gefährliche Menschen, und dem ist nicht so. Es wird einfach bewusst eine Erzählung aufgebaut, die der Wahrheit so nicht entspricht. Und es wird damit auch, werden ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt. Und man muss sich klar machen, die Menschen, die flüchten, die tun das nicht ohne Grund. Die flüchten in der Regel selbst vor Gewalt, die flüchten vor islamistischem Terror, die sind politisch verfolgt teilweise. Und hier werden sie unter Generalverdacht gestellt, obwohl sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen.
Auf jeden Fall. Und wie du gerade sagst, es sind die Menschen, die abgeschoben werden sollen, sind Menschen, die sich teilweise gar nicht zu Schulden kommen haben lassen. Beispielsweise war jetzt die Forderung von einigen PolitikerInnen auch, dass Menschen mit psychischer Erkrankung generell als Gefährder oder Gefährdende gelten sollen und quasi auf Listen geschrieben werden sollen, damit man sofort alle Menschen mit psychischen Erkrankungen hat und weiß, wer hier als nächstes abgeschoben wird. Das ist natürlich komplett unmenschlich.
Und das ist auch ein total gefährliches, ein gefährliches Ansinnen, ne? Und das erinnert so ein bisschen an Zeiten, die eigentlich überwunden sein sollten. Ne?
Genau, und tatsächlich sind Menschen mit psychischen Problemen ja selber viel öfter Opfer als TäterInnen. Deswegen, also es steht außer Frage, würde ich sagen, dass das kein Ansinn ist und dass diese Menschen nicht generell Gefährdende sind. Und diese Menschen werden ja dann teilweise in Länder abgeschoben, wo ihnen Folter droht, wo ihnen andere Sachen drohen. Das heißt also Länder, wo sie gar nicht sicher sind. Also das kann doch auch nicht wirklich eine Lösung sein, die Menschen dahin abzuschieben. Ja, auch Frauen, auch oppositionelle, queere Menschen in diese Regime zurückzuschicken, ist unmenschlich. Und auch diese Formulierung, die hier in den Sondierungspapieren genutzt wird, ist ja, es soll abgeschoben werden, beginnend bei Gefährdern und Straftätern. Das heißt, das ist so der Türöffner. Man sagt, gerade diese Menschen sollen noch abgeschoben werden. Ob die jetzt, haben wir gerade gesprochen, wirklich gefährlich sind oder ob das sinnvoll ist, die dahin abzuschieben, sei mal dahingestellt. Aber es ist trotzdem ein Türöffner, dass zukünftig auch alle anderen Menschen, die einfach nur daherkommen und sich hier ein neues Leben aufbauen wollen, demnächst abgeschoben werden. Ja, und das Wort Gefährder vielleicht auch nochmal so in einem anderen Kontext, wo wir es in den letzten Wochen vielleicht gehört haben, hat ein gewisser Herr von der CSU von gesprochen, dass ja gerade Gefährder zu uns geflogen werden. Also da werden auch Narrative aufgebaut, Tatsachen komplett verdreht. Es handelte sich dabei um Menschen, die aus Afghanistan evakuiert werden, sogenannte Ortskräfte, denen versprochen wurde, dass diese nach der Machtübernahme der Taliban von Deutschland aufgenommen werden. Das ist ja seit, das war ja 2021, und seitdem sind viel, 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 viel weniger Menschen aufgenommen worden, als es eigentlich damals versprochen wurde. Jetzt kommen teilweise noch Menschen hier an, und dann wird hier gesagt, unter diesen Menschen befinden sich Gefährder, die jetzt nach Deutschland reingebracht werden, und wir schieben niemanden ab. Also es gibt so ein ganz komisches Verhältnis, wie gerade über dieses Thema gesprochen wird und die Tatsachen so verdreht werden.
Und man muss ja auch sagen, also die Menschen, die als Ortskräfte in Afghanistan für das deutsche Militär da gearbeitet haben, die waren natürlich massiv gefährdet nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021. Und es wurde zugesagt, dass diese Ortskräfte evakuiert werden. Und ne, insgesamt sollten irgendwie knapp 30.000 Menschen kommen und insgesamt sind, weiß nicht, 1.400 oder sowas gekommen. Das heißt, es letzten Endes muss man sagen, es sind leere Versprechungen gemacht worden und die Menschen, die da wirklich auch sich für die Sicherheit der deutschen Soldaten und der internationalen Soldaten da eingesetzt haben, sind im Stich gelassen worden und sind ihrem Schicksal überlassen worden. Und das ist einfach wahnsinnig ignorant und unmenschlich.
Total. Und diese Menschen, die jetzt noch hier hinkommen, die werden 100-mal überprüft. Es gibt da ganz viele Schleifen. Die Bundespolizei, aber auch der Verfassungsschutz gucken da drüber. Das heißt, wird wirklich durchleuchtet, ob das auch wirklich Menschen waren, die damals als Ortskräfte gearbeitet haben. Und ganz wenige von denen, wie du gesagt hast, kommen jetzt hierher und dann aber trotzdem hier so, das so falsch darzustellen auf deutscher Seite und sich darüber zu beschweren und Menschen wieder Angst zu machen, indem man sagt, da kommen jetzt Straftäter. Ich finde das ganz schlimm.
Es ist menschenverachtend, es ist unmoralisch, es hat mit Rechtsstaatlichkeit und ja, Menschenrechten überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich furchtbar. Ja, ich glaube, also es gibt natürlich zahllose Beispiele für so populistische Narrative, die eben keinen differenzierten Blick betrachten und sehr vereinfachend Dinge darstellen. Und zwar, um auch bewusst Ängste zu schüren und um die Stimmung zu beeinflussen. Und es geht eben immer weiter weg von einem solidarischen Miteinander. Und das ist eigentlich das, wofür wir uns einsetzen. Und ich glaube, wenn man sich das politische Klima anguckt, ist es gerade heutzutage, auch gerade nach der Bundestagswahl im Februar, umso wichtiger, dass Menschen laut werden, sich für solidarisches Miteinander, für Menschenrechte und Zusammenhalt einsetzen. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt zur Seebrücke Köln oder zu einer anderen Lokalgruppe in eurer Nähe.
Ja, super. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge unseres neuen Formats hier angekommen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, Johanna.
Ja, und vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass euch als Zuhörende unsere erste Folge vom Megafon gefallen hat. Und wenn ihr jetzt genauso wütend seid wie wir auf die Politik und diese populistischen Erzählungen, die eben bewusst Unsicherheit und Angst schüren, dann ja, macht das deutlich.
Aber ja, ich würde sagen, für heute war es das mit dem Megafon. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Bis bald.
Bis bald.